So Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie dran geblieben sind. Herzlich willkommen noch einmal zum NEW-Magazin, heute mit mir, Claudia Weingärtner. Folgende Themen hören Sie in dieser zweiten Stunde. Wir berichten über Ermittlungen im Tanga-Slip, über die nachhaltigen Auswirkungen der Razzien in der Phoenix und anderen schwulen Saunas. Außerdem heute ein Mitschnitt aus einem Vortrag der Zeche Karl über Gentests an Bevölkerungsgruppen und zu guter Letzt ein Bericht über Zwangsarbeiterentschädigung in Köln mit beispielhafter lokaler Erinnerungskultur. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. I love the way you walk, and I love the way you talk. When you walk that walk, and you talk that talk. You knocks me out off of my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Hey, hey. Bang, bang, bang. I love the way you walk. I love the way you talk. When you walk that walk and you talk that talk. You knocks me out off my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang.
Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Off of your feet. How, 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 how. Hey.
Ermittlungen im Tanga-Slip. Unter dieser Überschrift titelte die NRW-Ausgabe der bundesweiten schwul-lesbischen Monatszeitung Queer einen weiteren Bericht über rechtsstaatlich bedenkliche Razzien in schwulen Saunas. Am 19. Januar hatte es in Essen wie in Köln und Düsseldorf Durchsuchungen der zur Phoenix-Gruppe gehörenden Saunas gegeben. Unter dem Vorwurf, dort würde Prostitution von Minderjährigen betrieben, stürmten mit Videokameras und Taschenlampen bewährte Kripo-Beamte unter anderem die Phoenix-Sauna am Viehhofer Platz. Die auch durch die Razzien nicht belegten Anschuldigungen haben trotzdem den Ruf dieses eher gediegenen schwulen Treffpunkts nachhaltig beschädigt. Ein Beitrag von Walter Wandke zeigt, wie die Auseinandersetzung weitergeht.
In früheren Beiträgen des NEW-Magazins haben wir in Interviews mit dem Saunabetreiber Bernd Ede schon hören können, dass einigen benachbarten Geschäften wie der Firma Brecklinghaus anscheinend jedes Mittel recht ist, um die ungeliebte Nähe einer schwulen Sauna wie Phoenix wieder loszuwerden. Geschäftliche Nachteile wurden ins Feld geführt und die Angst, in einer Art roten Meile zu versinken, in die sich normale Kunden nicht mehr wagen würden. Selbst das Varieté GOP im gleichen Gebäude des ehemaligen Grand Film Palast drohte schon mit Wegzug, hat sich aber mittlerweile mit der schwulen Nachbarschaft abgefunden. Dass sich Geschäftsleute wie Brecklinghaus, Immobilienmakler Kögel und der Rechtsanwalt Dr. König mit dieser neuen, offeneren schwulen Kultur nicht abfinden können und sie über juristische Kniffe wieder schleifen wollen, ist über generationenlang gewachsene Vorurteile noch erklärlich. Unerklärlich bleibt die Frage, warum die Herren nicht den großen Konsumentenwert dieser neu auf die Viehofer Straße kommenden Menschen schätzen können. Diverse Untersuchungen zeigen, dass gerade Schwule sehr konsumfreudig sind und Mensch sie auch oft in einkommensstarken Berufen findet. Rational, ökonomisch ist das Verhalten dieser Geschäftsleute an der Viehofer Straße also nicht zu erklären. Und leider sind diese alten Ängste vor Schwulen auch nicht einfach als Lächerlichkeit abzutun. Denn immerhin wurde hier unbewiesen mit dem Hammer Förderung der Prostitution Minderjährige operiert, also dem schlimmen Vorwurf der Zuhälterei und Kuppelei, der die Geschäftsinhaber Bernd Ide und Michael Schneidewind ruinieren könnte, obwohl mit einer Auflage von über 100.000 Exemplaren durchaus kein Szeneblatt mehr, dürften nur wenige unserer Hörer und Hörerinnen die Märzausgabe der Queer auf dem Nachttisch liegen haben. Da sich auch unsere Lokalzeitungen WAZ und NRZ in den vergangenen Wochen für diesen Fall der Sauna Phoenix nicht mehr interessierten, lohnt ein längeres Zitat aus Queer unser Zitat aus der Märzausgabe. Ermittlungen im Tangaslip. Saunarazzien, Verleumdungsklage kommt. Die Saunarazzien in den Saunen der Phoenix-Gruppe werden ein gerichtliches Nachspiel haben. Die Betreiber kündigten eine Verleumdungsklage an, nachdem sie Ende Februar Akteneinsicht hatten. Demnach sind die Ermittlungen der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft Folge einer Recherche der Essener Detektei Borchert. Der damit befasste Detektiv nennt im Vernehmungsprotokoll sogar seine Auftraggeber. Als Teilnehmer kann ich den Geschäftsmann Brecklinghaus, Rechtsanwalt Dr. König und den Immobilienmakler Kögel benennen. Detekteileiter Hans Borchert erläuterte gegenüber Queer seinen Auftrag. Zunächst hätte nur wegen Alkoholausschanks ermittelt werden sollen, doch dann hätten die privaten Ermittler augenscheinlich Männer unter 16 Jahren angetroffen. Borchert ist überzeugt davon, dass seine Mitarbeiter, die teilweise von Polizisten in Zivil begleitet wurden, die Wahrheit niedergeschrieben haben. Der Bericht der Detektei hatte schlimme Folgen und ist weitestgehend schon in den objektiven Darstellungen erfunden und lachhaft, ärgert sich Saunabetreiber Bernd Ide und zitiert aus dem Bericht des Detektivs. Wir erregten sofort Aufsehen, als wir uns zwanglos umgezogen haben und die etwa 25 anwesenden homosexuellen Männer sahen, dass ich einen Tangaslip meiner Untermieterin trug. Es hätte minderjährige Stricher in Mönchskutten gegeben und die Getränke seien mit benebelnden Substanzen versetzt gewesen. Es ist unglaublich, wie eine Staatsanwaltschaft eine derart teure Aktion mit über 30 Beamten aufgrund solchen Blödsinns veranlassen kann, wundert sich Ide. Soweit aus Queer, der Monatszeitung für Schwule und Lesben.
Ich komme im Himmel und
Auch ein Kommentar von Dietrich Dettmann. Im Februar in Queer veröffentlicht, zeigt psychologische Fehlleistungen auf, die hinter der Razzia stecken dürften. Wer, wie die für die Sauna-Razzia verantwortliche Düsseldorfer Staatsanwältin Röttgen, wie bei Blinde Kuh ins Feuchte tapst, muss sich schweißtreibende Fragen gefallen lassen. Warum nur wurde eine derart überzogene Aktion zum Nachteil der Saunagäste und Betreiber nicht vorher besser auf ihre Notwendigkeit hin überprüft? Offenbar kann sich niemand in den staubtrockenen Amtsstuben der Justiz vorstellen, dass sich in Dampfräumen schwule Männer ohne finanzielle Interessen fröhlich gegenseitig beglücken. Zusätzlich muss die Staatsanwältin mit dem Vorwurf der Diskriminierung rechnen. Wer schwul gleich Prostitution denkt, ist gelinde gesagt weltfremd. Es ist bestürzend, dass es ausgerechnet Betriebe trifft, die immer den Kontakt zur Polizei und den dort sitzenden Homo-Beauftragten gesucht haben. Die Beauftragten sind in die Ermittlungen vorab nicht einbezogen worden. Da werden sich die schwul-lesbischen Polizeibeauftragten in Zukunft wohl noch gehörig ins Zeug legen müssen, damit sie in der eigenen Behörde wahr und ernst genommen werden. Aber wie es aussieht, wollte der unbekannte Anzeigenerstatter gar nicht die vermeintliche Prostitution Minderjähriger anprangern, sondern die rufschädigende Aktion der einmarschierenden Staatsgewalt dazu nutzen, das in seinen Augen vorhandene Problem einer schwulen Sauna, möglicherweise in seiner Nähe, mit unsauberen Methoden zu lösen. Vielleicht hätten dem erhitzten Denunzierer ein paar Schwitzrunnen in den bunten Paradiesen mal ganz gut getan. Die Erkenntnis, dass sich die meisten Gäste in Düsseldorf weigerten, sich auszuweisen, tut gut. Selbstbewusstsein à la Stonewall gegenüber der Staatsgewalt scheint immer noch dringend notwendig zu sein. Ebenso wichtig, es gibt solidarische Reaktionen von Homoverbänden, Dienstaufsichtsbeschwerden der Schwitzopfer und Mitglieder des Landtages dringen auf Aufklärung. Gut so.
Ich bin zu alt, um jung zu sein. Ich bin zu jung, um alt zu sein. Fall durch aller Herren Raster, sagen ja doch meine Nein. Ich bin das Attribut der Schwerkraft, bin das Synonym für out. Kreuz ich mich für meine Laster, ich bin meistens viel zu laut. Hey! Blond und mag's von hinten und von vorn ist mir auch recht. Lies gern Bukowski, selten Liebe bei Konsal, ich wird mir schlecht. Ich liebe Kitsch und hasse Ordnung, wenn sie meine Seele stört. Fahr nicht Auto, sondern Taxi ab von Zeug, als sie gehört. Hey! Laugh that.
Besondere Aktualität in der Bekämpfung von Verbrechen oder besser noch bei der Erfassung potenzieller Täter hat das Thema genetischer Fingerabdruck angesichts der Ermordung eines 12-jährigen Mädchens erhalten. Auf Vorschlag einiger CDU-Politiker sollten alle Männer, also alle potenziellen Vergewaltiger, vorab genetisch erfasst und so registriert werden, um im Falle eines Falles gefasst oder aber entlastet zu werden. Datenschützer und andere Kritiker weisen dies als unvereinbar mit dem Grundgesetz zurück. Bei der Erfassung der ca. 1500 Libanesen in Essen ist der Protest gegen den genetischen Zwangstest bisher leider recht gering. Ludger Fittgau, Essener Journalist und Mitglied von Bioskop, dem Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften, beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Problem Zwangstest. Auf der Veranstaltung Spucke für den Staatsanwalt Anfang dieses Monats in der Zeche Karl hob er seine ablehnende Haltung gegenüber Gentests an Bevölkerungsgruppen hervor.
Es gibt Vorschläge in England. England ist sowieso der Vorreiter. Die ganze Geschichte kommt aus England. Und England hatte vor, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 4 Millionen Daten zu erfassen in einer zentralen Gendatei. In England gibt es auch Vorschläge, dass man also Ideen auch von Polizei, hohen Polizeimenschen, auch von Verwaltungsleuten, zu sagen, Mensch, wir können doch zum Beispiel alle Daten der Männer in London erfassen. Dann haben wir doch von vornherein sozusagen eine ganze Bevölkerungsgruppe und wir haben für verschiedenste Straftaten haben wir sozusagen vorgesorgt und prophylaktisch die Daten erfasst. Und das sind alles so Dinge, die klingen dann teilweise so nach 1984, aber wenn man sieht, wie schnell sich dieser genetische Fingerabdruck in der Kriminalistik durchgesetzt hat. Das ganze Ding ist echt nicht alt, das ist von 1984. 1984 ging das los. Und jetzt hat sich das im vergangenen Jahrzehnt, hat sich das so normalisiert im Bereich der Ermittlungsarbeit, dass gerade die Bevölkerungsgruppen, die besonders ungeschützt sind, und dazu gehören eben die Flüchtlinge, die Ausländer, dazu gehören Strafgefangene, wo das unglaublich weit mittlerweile schon ist, wo die in den Gefängnissen erfasst werden, auch freiwillig erfasst werden, weil sie dann bestimmte Privilegien kriegen im Gefängnis oder Erleichterungen. Also das ist eine Lawine, die Kollegen schon als Genrausch bezeichnet haben, was da zurzeit stattfindet, weil man einfach meint, man hat eine sichere Ermittlungsmethode und kann da also alle möglichen Sachen zusammenfassen. Das muss man einfach sehen, wenn man Essen sieht. Essen ist da sozusagen ja, wieder nur ein Baustein, der aber insofern gefährlich ist, als er, wenn er Schule macht, wenn es einfach so geschieht, ohne dass darüber eine politische Debatte stattgefunden hat, ist man sehr schnell da, dass der genetische Fingerabdruck im Bereich der Erfassung von Ausländern und von Flüchtlingen Normalität wird. Also entscheidend ist eben, dass man immer sehen muss, eigentlich ging es einmal darum, mit den verschiedenen Formen der Speicherung und der Ermittlungsarbeit sozusagen Schwerverbrecher zu erfassen. Mittlerweile sind wir bei in Bayern Eierdieben oder Leuten, die mal 20 Mark auf einer Kirmes geklaut haben. Das wurde auch im Zusammenhang mit dem Verfassungsgerichtsurteil gesagt. Und im Bereich der Flüchtlinge kann man sowieso sagen, dass da also alles möglich ist, dass die überhaupt nicht geschützt sind, dass da also sozusagen ein wildes Erfassen stattfindet. Das ist die zentrale Sache, die ich sagen wollte. Weil ich möchte eins doch verhindern, dass wir das sozusagen zu leicht nehmen mit den DNA-Tests. Wenn wir das nicht wirklich massiv zurückweisen und sagen, das hat im Ausländerrecht eigentlich nichts zu suchen. Diese DNA-Analysen haben nichts in diesem Bereich zu suchen. Leute kommen hier nach Deutschland mit Notlügen, das wissen wir alle, verschweigen ihre Nationalität, weil unser Asylrecht so schlecht ist, weil wir sie so schlecht behandeln, weil wir sie zwingen, Notlügen zu benutzen. Und wenn wir hinnehmen, dass dieses Verschweigen der Herkunft, ja, dass die Notlüge über die Nationalität, in Anführungsstrichen, wenn es überhaupt eine gibt, ja, dann als schweres Vergehen und als Betrugsvorwurf sozusagen per se unter dieses Verdikt dann dieser Methoden fällt, dann erschwert sich die Situation für die Flüchtlinge noch weiter. Das ist auch ein ausländerpolitisches oder flüchtlingspolitisches Problem. Insofern müssen wir das zurückweisen. Es kann nicht sein, dass eine solche Methode obligatorisch in dem Bereich angewandt wird. Und Hinsen will das, ja, das hat er klar gesagt, er will alle damit möglichst erfassen, auch wenn er das ihr vielleicht eher als Repressionsmittel und als Abschreckungsmittel benutzt, anstatt wirklich ein strafrechtliches Ergebnis zu erzielen. Das glaube ich nicht, dass er das schafft. Natürlich kann man nicht nachweisen mit einem DNA-Test ein Nationalitätsgen oder so etwas. Das ist völliger Unsinn. Das wissen die auch, nicht? Also die können eine Ähnlichkeit feststellen oder auch nach ihren Methoden eine große Ähnlichkeit im Erbgut, aber das sagt doch überhaupt nichts über die Tatsache, wo die herkommen. Das ist das, was auch beschrieben worden ist. Das ist also im Grunde, das sagt auch die Staatsanwaltschaft, wenn man sie fragt, was wollt ihr denn damit machen? Ja, das muss dann die Ausländerbehörde muss dann entscheiden, was sie zu tun gedenkt. Also da wird es wieder rübergeschoben ins Ausländerrecht. Und das ist eine Praxis, die muss man auch im Sinne der Flüchtlinge zurückweisen. Da wird mit dem Ziel, diese Leute bloßzustellen, letztendlich dann doch ein politisches Klima zu erzeugen, das auf Abschiebung hinausläuft, werden diese Methoden angewandt und deswegen muss man sie auch zurückweisen. Ja, das ist, ich kann es aber auch nochmal theoretisch sagen, natürlich gibt es Genetiker, die sagen, wir können in den Genen eine bestimmte ethnische Verfasstheit ablesen. Ja? Also die Gene der Ostfriesen und die Gene der Isländer, die können wir genau bestimmen, die sind genau identifizierbar. Das ist ein Denkstil, eine Idee der Gentechniker oder der Genetiker, die aber sozusagen natürlich auch ganz viel rassistische Komponenten hat und die man einfach auch theoretisch in Frage stellen muss. Und in dem Fall, den wir hier vorliegen haben, ist es ja noch absurder, weil das wurde genug dargestellt, weil es sich um eine Gruppe handelt, die auch noch regional sozusagen so nah beieinander ist, ja, dass das also schon mal ganz absurd ist. Ich will nur noch mal eins sagen, um das richtig zu stellen. Wir haben technisch bei der Frage der Verwandtschaftsverhältnisses oder der Identitätsfeststellung, darum geht es ja konkret, sagen viele Experten, das hat eine hohe technische Wahrscheinlichkeit, dass dieser Test nachweist, es handelt sich um die Person. Bei der Täterfeststellung also eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber eine hohe Wahrscheinlichkeit ist auch nicht 100%. Ich sag's einfach mal. Ich habe hier Fälle rausgesucht. In den USA gibt es bereits also Kriminalexperten, die davon ausgehen, dass es zu fälschlichen Verurteilungen aufgrund von DNA-Tests gekommen ist, etwa im Fall eines Mannes, der in Tennessee als Mörder einsitzt. Es gibt einen Professor, Jonathan Köhler von der Universität in Austin, der sagt, man kann das in zweierlei Weise darstellen. Man kann sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die DNA-Probe zu jemand anderem passt als zu ihm, also dem Täter, beträgt 0,1%. Dann, wenn die Geschworenen das hören, sagen die immer, der ist schuldig. Wenn man aber sagt, jeder tausendste Bürger in dieser Stadt käme als Täter in Frage, also sozusagen das anders, das herumdreht, dann würden die meisten Geschworenen sagen, oh, da muss man freisprechen. Also ich wollte damit einfach nur sagen, auch 99,9% ist nicht 100%. Und wenn es so, desto größer die Region wird, ne, also auf die sich die Tests beziehen, desto schwieriger ist das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist einfach ganz klar. Desto größere Gebiete einbezogen werden, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass doch Fehler auftreten, abgesehen davon, dass bei der Technik selbst Fehler auftreten können. Das will ich jetzt nicht im Detail sagen. Aber also wir haben hier keine 100%ige Sicherheit, nur um diesen Mythos ein bisschen anzukratzen. This is the right time. Once in a lifetime.
Über lange Wartezeit wird der Stiftungsfonds der deutschen Wirtschaft zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter endlich Gelder an diese Opfer des deutschen Faschismus zahlen. Große Industrieunternehmen hatten sich nach weiteren Klagedrohungen aus den USA entschlossen, ihre Zahlungen in die Stiftung so weit zu erhöhen, dass der notwendige Mindeststand von 5 Milliarden erreicht wird. Großstädte wie Essen oder Köln waren ebenfalls tief in die Ausbeutung der Zwangsarbeiter verstrickt. In Essen läuft diese Auseinandersetzung leider schleppend. Oberbürgermeister Dr. Reiniger lehnte vor Monaten sogar den Ratsantrag ab, seitens der Stadt eine Liste Essener Firmen zu veröffentlichen, die bisher in den Stiftungsfonds eingezahlt haben. Sein Argument, das könne als Diskriminierung der anderen noch zahlungsunwilligen Firmen aufgefasst werden. Selbst das endlich beschlossene Besuchsprogramm ehemaliger Zwangsarbeiter in Essen soll im Gegensatz zu Köln nicht aus eigenen Mitteln, sondern zu großen Teilen aus der Landesförderung zur Bekämpfung des Rechtsradikalismus bezahlt werden. Ein Beitrag von Walter Wandke richtet beim Thema Zwangsarbeiterentschädigung deshalb den Blick nach Köln. Carola Frings von der Projektgruppe Messelager Köln zeigt, dass lokale Erinnerungskultur erheblich besser als in Essen stattfinden kann. Die Aufnahmen stammen aus einem Kongress im Ruhrlandmuseum. Die Musik aus der Ukraine.
Ich möchte hier einen Beitrag aus der Praxis liefern, der ja möglicherweise auch Anregungen für andere Städte geben könnte. Denn in Köln gibt es schon seit 11 Jahren ein Besuchsprogramm für ehemalige Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Wir haben in dem Bereich sehr viele Erfahrungen gemacht und das hat mit dazu geführt, dass Zwangsarbeit eben als sehr stark als ein Teil von Erinnerungskultur in der Stadt verankert ist und wir entgegen des Trends, gerade in NRW, auch in dem Bereich weiter die Mittel erhöhen konnten. Ich möchte ein kleines Beispiel dafür geben. In Köln hat der Stadtrat im September 2000 beschlossen, dass eine Stelle eingerichtet wird, um die Anfragen, die ja jetzt zu Hunderten an die Städte gerichtet werden, um Bescheinigungen für Überlebende von Zwangsarbeit, um diese Anfragen bearbeiten zu können, schnell bearbeiten zu können. Es wurde auch beschlossen, dass die städtischen Unternehmen orientiert an den Vorgaben des Stiftungsfonds jeweils 1 Promille des Umsatzes einzahlen sollen. Das ist mittlerweile auch aufgetrieben, das Geld. Es sind 3,1 Millionen Mark. Es wurde dann in der Stadt diskutiert, in welchen Bereich des Fonds soll es eingezahlt werden. Gehört das zur Wirtschaft oder gehört es zum Bundesanteil? Es ist dann beschlossen worden, wie ich finde, auch sehr richtig beschlossen worden, dass dieses Geld als eine zusätzliche Zustiftung in den Fonds hineinkommt, also auf die 10 Milliarden drauf, die Stadt Köln noch dieses Geld einzahlt. Die Begründung liegt auf der Hand. Einerseits war es ein Teil der öffentlichen Hand, die städtischen Unternehmen. Die öffentliche Hand ist ja schon sehr prominent vertreten mit den 7,5 Milliarden, die ja unterm Strich aufgebracht werden, weil die Industrie dank Steuerersparnissen ja nur 2,5 beiträgt. Und deshalb war das, finde ich, eine sehr sinnvolle Entscheidung. Und es signalisiert auch nochmal von Seiten der Stadt, dass gesagt wird, im Prinzip sind auch diese 10 Milliarden angesichts der Opfer und angesichts der Leiden der Opfer noch viel zu wenig. Dann wurde zusätzlich beschlossen, dass 200.000 Mark bereitgestellt werden für ein Projekt für Überlebende in der Partnerstadt Wolgograd. Also diese 200.000 Mark sollen ganz gezielt an Opfer von Zwangsarbeit in Wolgograd gezahlt werden, unabhängig davon, in welcher Stadt die arbeiten mussten. Es ist jetzt noch zusätzlich eine Stelle zur wissenschaftlichen Aufarbeitung bewilligt worden, weil es zwar schon sehr viele Aktivitäten gegeben hat, aber es immer noch keine wirklich gründliche Übersicht über die Situation in der Stadt Köln gibt. Und was besonders erfreulich ist, wir haben in den letzten Jahren zusehen müssen, wie das Besuchsprogramm von 120.000 Mark im Jahr im Rahmen allgemeiner Haushaltskürzungen ständig auch runtergekürzt wurde, auf zuletzt 60.000 Mark. Nun ist es gelungen, trotz oder mit der CDU-Oberbürgermeisterschaft zusammen das nochmal aufzustocken, und zwar auf 200.000 Mark im Jahr auf 5 Jahre. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, für die nächsten 5 Jahre jeweils immer 2 große Gruppen von Überlebenden einladen zu können. Und das, denke ich, ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Alle diese Entscheidungen, die ich relativ vorbildlich finde, wären so nicht gefällt worden, wenn es nicht schon seit mittlerweile 15 Jahren Diskussionen um das Thema Zwangsarbeit in der Stadt geben würde. Aufgekommen sind die ersten Diskussionen sogar schon Anfang der 80er Jahre. Und zwar hat sich da ein in Köln recht bekannter Einzelkämpfer, der schon in den 50er und 60er Jahren auf noch lebende und ungestrafte Nazis in der Stadt aufmerksam gemacht hat, 81 in die Kölner Messe begeben. Dort wurde die Fotokina eröffnet und er hat dort Flugblätter verteilt und darauf hingewiesen, dass an diesem Ort, also der Kölner Messe, während der NS-Zeit eine Fülle von verschiedenen Lagern existiert hat, angefangen von Kriegsgefangenenlager über Zwangsarbeiterlager bis hin zu einem KZ-Außenlager von Buchenwald. Und dieser öffentliche Protest hat damals eher sehr starke negative Reflexe hervorgerufen. Es sind sehr wenig Leute nur dadurch interessiert worden. Es hat aber immerhin dazu geführt gehabt, dass es eine kleine und bescheidene Gedenktafel gab in 2 Meter Höhe am Messeturm, die auf die Geschichte dieses Ortes aufmerksam machte. Eine Folge dieser öffentlichen Aktion war dann aber immerhin, dass sich eine sogenannte Zwangsarbeiterinitiative zusammengeschlossen hat. Das waren Interessierte aus allen möglichen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Und die haben angefangen zu recherchieren, ja, was hat es denn damals hier in Köln an Zwangsarbeit gegeben und können wir Überlebende finden? Das war Mitte der 80er Jahre noch teilweise schwierig, weil die Reisebedingungen nach Osteuropa eben nicht so einfach waren wie heute und auch die Infrastruktur nicht so gut ausgebaut. Das heißt also, Mitglieder dieser Gruppe sind dann mit Taschenkopierer nach Warschau gefahren und haben dann da in den Archiven rumgewühlt. Dann wurde Kontakt aufgenommen zu den überlebenden Verbänden in Europa und es wurden Anzeigen geschaltet in den jeweiligen Zeitschriften dieser überlebenden Verbände. Und so kamen wir dann in Kontakt zu den ersten Überlebenden von Zwangsarbeit. Die wurden dann eingeladen und zwar schwerpunktmäßig erstmal die Überlebenden aus den Kölner Messelagern. Und deshalb hat die Gruppe eben auch heute noch den Namen Projektgruppe Messelager. Dieses erste große öffentliche Symposium in der Stadt 89 ist sehr stark beachtet worden und die Beiträge wurden auch viel diskutiert. Es war eben besonders beeindruckend, dass 20 Überlebende dort waren aus sehr vielen unterschiedlichen Nationen und zum ersten Mal vor einer größeren Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen während der NS-Zeit und über ihre Erfahrungen auch als Zwangsarbeiter berichtet hatten. Und das war dann der Auftakt für das Besuchsprogramm. Das hört sich heute eben alles sehr einfach an und wir sind natürlich auch froh, dass wir das haben, aber auch da gab es natürlich Kämpfe und politische Auseinandersetzungen in der Stadt. Das war damals durchaus nicht selbstverständlich und es waren immer wieder einzelne Politiker und Politikerinnen, auch unterschiedlicher Parteirichtungen, die sich dafür gewinnen ließen und dadurch wurde es dann letztendlich möglich, das auch als ein städtisches Besuchsprogramm zu etablieren.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Всегда, кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.
тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Wir haben dann, nachdem die ersten Einladungen da waren, von anderen Überlebenden gehört und haben dann seit Anfang der 90er Jahre natürlich sehr viel systematischer Kontakt mit Archiven und Organisationen in Osteuropa vor allem aufnehmen können und haben dadurch heute immer noch einen Stamm von ungefähr 3000 Adressen von Menschen, die wir also einladen könnten. Ich schätze mal, dass das hier bei anderen Großstädten im Ruhrgebiet auch ähnlich einfach ist, Kontakte zu Überlebenden herzustellen mittlerweile. Wir wählen die Gruppen, die wir einladen, immer ein bisschen nach Schwerpunkten aus. Wir versuchen, die ganze Bandbreite von Zwangsarbeit abzudecken. Also wir machen bestimmte Schwerpunkte, zum Beispiel große Firmen. Wir haben eine große Gruppe da gehabt, die bei der Reichsbahn arbeiten musste. Wir haben aber auch einmal 95 einen Schwerpunkt gehabt, das war die Firma Ford. Diese Dokumentation Zwangsarbeit bei Ford. Und ein Ergebnis dieser Begegnung am Tatort und gerade auch dieser Betriebsbesichtigung bei Ford war ja, dass eine der Überlebenden, nämlich Elsa Ivanova de Meyer, die wir damals eingeladen hatten, durch die Art und Weise, wie sie da bei Ford behandelt worden ist, so brüskiert war, dass sie die Klage angestrengt hat in den USA gegen Ford. Und das war ja bekanntlich die erste große Industrieklage in den USA und die anderen sind dann nach und nach gefolgt. Also das war durchaus mit ein Ergebnis unserer kleinen, bescheidenen Kölner Aktivitäten. Wir haben dann aber auch die Themen, die meistens vernachlässigt wurden, versucht mit abzudecken, eben Zwangsarbeit in der Landwirtschaft, Zwangsarbeit auch in der Hauswirtschaft. Und aus den Erfahrungen heraus kann ich eben sagen, dass es durchaus sehr schwere Geschichten und Schicksale im Bereich Landwirtschaft auch gibt. Gerade in den Köln ist natürlich eben nicht gerade ein typische Stadt für Landwirtschaft, aber in den ländlichen Außenbezirken hat es da doch auch sehr viele ländliche Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen gegeben. Und gerade da in diesen sehr engen Milieus ist es auch zum Teil zu Gewaltverbrechen gekommen. Also dass meinetwegen Zwangsarbeiter der Vergewaltigung beschuldigt wurden und aufgehangen wurden, sich aber im Nachhinein herausstellte, dass die Beschuldigung von dem Bauern nur deshalb gemacht wurde, weil der ihn wiederum beim Schwarzschlachten erwischt hatte und sich vor Konsequenzen fürchtete. Wenn man da jetzt zum Beispiel mit den Überlebenden wieder in solche Situationen reingeht, wo auch heute noch sehr enges und auch ein Milieu vorhanden ist, was noch familiäre Bezüge aufweist zu dieser Zeit. Da kann man sich natürlich ungefähr vorstellen, in welche kritischen Situationen und Diskussionen man da reinkommt. Und deshalb bin ich jetzt auch nicht dafür zu sagen, also per se in der Landwirtschaft ist es immer durchaus sehr viel besser gewesen. Also diese Bandbreite versuchen wir abzudecken und wir orientieren uns bei unseren Einladungen auch immer daran, welche besonderen Schicksale oder welche besonderen Verfolgungsgeschichten bei den Betroffenen vorliegen. Also wenn jemand jetzt ein sehr starkes Interesse hat und das artikuliert in Briefen, wie zum Beispiel, ich möchte das Grab meines Kindes finden oder ich möchte den Vater meines Kindes finden oder ich möchte meinen Vater finden oder ich möchte dieses oder jenes, dann versuchen wir das auch zu berücksichtigen und wir laden schwerpunktmäßig natürlich die Opfer aus Osteuropa ein, weil die einmal nicht dazu in der Lage sind, meistens das selber zu finanzieren und natürlich auch, weil die den größten Anteil an den Zwangsarbeitern darstellten. Wir machen dann eben Betriebsbesichtigungen, wir machen Lagerbesichtigungen, wir machen ausführliche Interviews mit den Überlebenden. Wir machen aber auch, was sehr wichtig für die Überlebenden ist, diese sehr offiziellen Programmpunkte. Da gehört ein Empfang im Rathaus dazu, wo für die Überlebenden sehr deutlich wird, dass ihre Geschichte in der Stadt nicht vergessen ist, dass anerkannt wird, dass sie zu der Gruppe der Verfolgten gehören und dass sie dadurch ein Stück ihrer Menschenwürde zurückbekommen. Das halte ich für einen sehr wichtigen Programmpunkt. Wir gehen auch auf den Westfriedhof in Köln, wo eben sehr viele Opfer von Zwangsarbeit liegen, begraben wurden und wo die Überlebenden dann auch nochmal die Möglichkeit haben, ihrer Trauer Ausdruck zu geben. Wir machen aber auch sehr touristische Sachen. Wir machen einen Ausflug, wir machen private Besuche zu Hause, sodass die 10 Tage, die die Gäste sich in Köln aufhalten, in der Regel im September, also ein sehr, sehr vielfältiges Programm bieten. Für die Überlebenden ist es, wie gesagt, sehr wichtig. Ich denke, dass diese Besuche für sie eine Möglichkeit bieten, aus dieser traumatischen oder traumatisierten Situation herauszutreten und wieder ein Stück Autonomie zu gewinnen. Also die Konfrontation mit diesem Ort, der sehr stark belastet ist mit Erinnerungen und auch mit Folgen bis heute, da nochmal hingehen zu können und sich als freier Mensch dort zu bewegen, auch die Anteilnahme zu spüren, die ist doch sehr bedeutend für diese Menschen. Und ich habe immer den Eindruck, wenn die wegfahren dann aus Köln nach 10 Tagen, dass sie einen sehr weiten Weg hinter sich lassen konnten. Also auch mit sehr viel Erleichterung wieder abreisen. Für die Stadtgeschichte selbst sind die Besuche von sehr großer Bedeutung. In Köln ist die Überlieferung zur NS-Zeit bedingt durch Zerstörung im Krieg sehr schlecht. Wir haben mittlerweile einen Riesenfundus an Material, Fotos, Dokumente und natürlich die Interviews. Und wir konnten im Laufe der Jahre dadurch eben auch eine Liste aller Lager und Arbeitsstätten in der Stadt zusammenstellen, die heute immer noch nicht vollständig ist, die aber immerhin 400 Einträge umfasst und die auch über das Internet zugänglich ist. Also durch diese ganzen Diskussionen, wir machen während der Besuche natürlich auch immer Öffentlichkeitsarbeit, wir laden Schulen ein, wir haben Pressetermine, wir laden die Kollegen und Kolleginnen von Presse und auch Fernsehen ein, mit auf diese Rundgänge zu gehen und haben dadurch sehr viel Publizität erreicht. Dadurch ist das Thema in der Diskussion, es ist berücksichtigt worden in der neuen Dauerausstellung im NS-Dokumentationszentrum, es ist regelmäßig Thema bei Gedenkveranstaltungen und man kann auch mittlerweile so eine deutliche Spur von Gedenksteinen festmachen, die sich durch die Stadt zieht. Trotzdem gibt es immer noch Defizite und Perspektiven, die noch offen sind, die vielleicht in den nächsten Jahren dank dieser Aufstockung des Besuchsprogramms noch weiter beschritten werden können. Angesprochen worden ist hier ja auch zum Teil, dass Zwangsarbeit in städtischen Betrieben noch ein Thema sein sollte. Der Anteil war relativ gering, aber ich denke, was gerade wichtig ist, wenn man von der lokalgeschichtlichen Perspektive an das Thema herangeht, dass man die Stadt eben als einen sozialen Raum, als den sozialen Kosmos begreift, in dem Zwangsarbeit stattgefunden hat, mit allen seinen Implikationen. Also man muss natürlich untersuchen, die Firmen und Betriebe, und man sollte auch städtische Betriebe und so weiter identifizieren, aber es muss deutlich darüber hinausgehen, also dass man einmal den Lagerkosmos rekonstruiert, aber eben auch, wie war das soziale Leben von Zwangsarbeitern in der Stadt eben als Teil der städtischen Gesellschaft und welche Bedeutung haben hier auch die städtischen Bürokratien zum Beispiel gespielt, also Ernährungsämter und so weiter oder Gesundheitsversorgung ist heute ja auch schon mal angeklungen. Zum Schluss möchte ich noch kurz einen Bezug herstellen zu dem Titel dieser Veranstaltung, Zwangsarbeit, eine Frage des Geldes. Ich denke, in erster Linie ist es mal eine Frage des Geldes gewesen, weil das so lange gedauert hat, bis die endlich zahlen. Aber die politische Diskussion um die Zahlungen hat ja doch gezeigt, wie wichtig auch eine weitere inhaltliche Beschäftigung und auch eine persönliche Beschäftigung mit den Überlebenden ist. Die Diskussion ist im Moment sehr stark dominiert durch die Argumente der Industrie, die da heißen, also erstmal müssen wir hier einen Schaden abwenden und es ist eine gemeinsame nationale Aufgabe. Ich sehe solche Positionen sehr kritisch. Sie heißen eben nicht, Zwangsarbeit war ein Verbrechen und sie heißen auch nicht, Überlebende haben ein Recht und einen Rechtsanspruch auf Entschädigung. Und ich denke, dass nur in der lokalen Auseinandersetzung um die Firmen, um die Standorte und um die Stätten von Zwangsarbeit auch gezeigt werden kann, es gibt eine Verantwortung und es gibt aber auch Schuldige. Und man muss es eben sehr konkret benennen und auch sehr konkret vor Ort sichtbar machen.
Und das war's auch schon wieder für heute von der neuen Essener Welle. Nächsten Dienstag gibt's um die gewohnte Zeit mehr von uns. Mein Name ist Claudia Weingärtner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Tschüss. Phrases one, formulate your fight. Telling I've got a war, climb a time and all the time.
no secret, you will find a secret is straight on the kind. And then create a heat, a feast in a town, and at least the nation crowns. We sacrifice like a beast. We need great.